Was passiert eigentlich, wenn ein Reich untergeht? Und wann ist ein Reich untergegangen? Und wenn, was bleibt davon übrig und wie viel muss übrig bleiben, um von einer Transformation zu reden, anstelle eines Untergangs? Der französische Historiker André Bigagnol schreibt im Jahr 1947 in seinem Buch L'Empire Chrétien: Die römische Zivilisation wurde durch den Sieg getötet, weil sie ihre Kräfte in der Eroberung der Welt aufgebraucht hatte. Für ihn war das Römische Reich nicht von außen besiegt worden, sondern von innen zerbrochen. Zu groß, zu reich, zu selbstzufrieden, irgendwann fehlte die Kraft, sich zu erneuern. Dieses Denken, der Sieg als Anfang vom Ende, prägte für gut zwei Jahrhunderte die Sicht auf die Antike, ausgehend von Edward Gibbon, der in seinem Werk The History of the Decline and the Fall of the Roman Empire aus dem Jahr 1776 neue Maßstäbe setzte und den Verfall Roms zu einer aufklärerischen Geschichtsphilosophie machte. Geschichte gedacht in sich permanent wiederholenden Zyklen. 200 Jahre später, in den 1970er Jahren, änderte sich der Blick schließlich. Endlich, könnte man sagen. Der britische Historiker Peter Brown widersprach dieser Untergangsthese entschieden. In seinem Buch The World of Late Antiquity aus dem Jahr 1971, auf Deutsch Die Welt der Spätantike, beschreibt er die gleiche Zeit völlig anders. Für Brown war die Spätantike keine Ära des Niedergangs, sondern der Verwandlung. Das Römische Reich ist nicht untergegangen, schreibt er, es wurde verwandelt. Es passte sich mit erstaunlicher Energie neuen Bedürfnissen und neuen Umständen an. Zwei Historiker also, zwei verschiedene Perspektiven auf dieselbe Geschichte. Der eine sieht den Zusammenbruch, der andere den Wandel. Und, um uns völlig zu verwirren, betritt dann 2005 Peter Heather mit seinem Werk The Fall of the Roman Empire, A New History of Rome and the Barbarians, die Historikerbühne und ist seitdem aus keiner Diskussion über das Römische Reich und seinen Untergang wegzudenken. Das Römische Reich ist nicht untergegangen, weil es verkommen war oder instabil, schreibt er, sondern weil mächtige Nachbarn an den Grenzen aufgetaucht sind. Er also argumentiert mit einem externen Schock, der trotz innerer Stabilität gereicht hat, dem Imperium Romanum ein Ende zu setzen. Die Völkerwanderung also sei schuld am Untergang des Römischen Reichs, meint Peter Heather. Servus, hallo und herzlich willkommen aus Wien. Ihr hört Meine Geschichte Österreichs, den Podcast, in dem wir der Frage nachgehen, wie Österreich zu dem wurde, was es heute ist. Ich bin der Wolfgang, staatlich geprüfter Fremdenführer und Geschichte-Nerd. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wünsche euch viel Spaß. Und vielleicht denkt ihr ja daran, diesen Podcast zu abonnieren, damit wir gemeinsam der Frage nachgehen können, wie wurde Österreich? Über die Gründe für den Zusammenbruch des Römischen Reichs wird also bis heute leidenschaftlich gestritten. Die Erklärungen, wie wir gesehen haben, reichen von Dekadenz und Korruption über innere Machtkämpfe, Usurpationen und Nachfolgekrisen bis hin zum Druck von außen, vor allem durch germanische Stämme. Manche Historiker also sprechen vom Verfall, andere eher von einer Transformation. Der Verfall kann sein von innen, von außen, na wie auch immer, ein ziemliches Durcheinander. Für uns jedenfalls ist das interessant, weil natürlich die Frage zu beantworten sein wird, inwiefern sich die österreichischen Provinzen des Römischen Reichs anders entwickelt haben als der Rest Europas. Und als dann die Franken, namentlich Karl der Große, sich hier eingemischt haben, war das Fränkische Reich damals schon von Rom emanzipiert oder hat Rom immer noch stark nachgewirkt? Wie stark, ist die Frage. Kam mit den Franken und den gerne als karolingische Renaissance bezeichneten Bestrebungen Karls Rom etwa zurück? Für Italien, Gallien und Spanien nämlich passt die Transformationstheorie zumindest für eine gewisse Zeit durchaus. Dort überlagerten neue Herrscher und Strukturen die römischen Traditionen, ohne sie auszulöschen. Ganz anders stellt sich die Lage in den österreichischen Provinzen dar. In Teilen Ufernorikums lässt sich allenfalls im bayerischen Raum eine gewisse Fortsetzung römischer Traditionen erkennen. Viel schwieriger war es in Noricum selbst und erst recht in Pannonien. Dort scheiterten Versuche, an das römische Erbe anzuknüpfen, fast vollständig. Beide Provinzen dienten immer wieder als Aufmarschgebiet und Siedlungsraum barbarischer Völker. Barbarische Völker. Klingt altbekannt, klingt vielleicht sogar cool. Beide Begriffe sind wohl mehr als fragwürdig. Aber beginnen wir dort, wo man am besten anfängt. Am Anfang. Wer die Nullerfolge gehört hat, wird sich erinnern, dass ich angekündigt habe, die Kelten ziemlich links liegen zu lassen. Was die Römer betrifft, schaut das ganz anders aus. Die nämlich werden uns doch einige Folgen lang begleiten. Und ich weiß jetzt schon, dass das eine ziemlich intensive gemeinsame Reise werden wird. Anders geht's eigentlich auch gar nicht. Und die Römer, naja, die waren schon irgendwie cool. Vermutlich werden sie mir dann gewaltig fehlen, wenn sie einmal von der politischen Landkarte verschwunden sind. Also, wovon reden wir eigentlich, wenn es um diese drei Provinzen geht? Geografisch umfasst Rätien den Bereich vom Bodensee bis Salzburg und von Regensburg bis ungefähr zum nördlichen Ufer des Comersees. Also den südlichen Teil Deutschlands, den östlichen Teil der Schweiz sowie Vorarlberg und Tirol. Noricum umfasst das Gebiet östlich davon. Also Salzburg, Oberösterreich und Niederösterreich, jeweils südlich der Donau, Kärnten, die Steiermark und Slowenien. Alles nördlich der Donau blieb über Jahrhunderte unbesiedelt. Selbst den Germanen war die Gegend dort zu anstrengend. Pannonien wäre dann das heutige Burgenland und Westungarn bis etwa Budapest. Und alle drei Regionen wurden ziemlich zeitgleich ins Römische Reich integriert und alle drei ohne allzu großen militärischen Aufwand. Noricum sogar völlig friedlich. Es war Kaiser Augustus, der entschied, dass es vielleicht keine blöde Idee wäre, die Barbaren im Norden so zu behandeln, wie es Caesar zuvor mit den Galliern und Briten getan hatte. Mit anderen Worten, besser nicht warten, bis die sich auf den Weg nach Süden machen. Und so entwickelte Augustus einen Plan zur systematischen Expansion im Norden. Auf seinen Befehl machte sich 15 vor Christus Drusus über den Reschenpass ins Inntal auf, besiegte die Breonen und annektierte den östlichen Teil Rätiens. Gleichzeitig setzte sich Tiberius von Gallien aus in Bewegung, stieß bis zum Bodensee vor und schlug dort die Winde Liker. Und fertig war Teil 1. Das Reich in Noricum unter den keltischen Norikern war Teil 2 und das geschah ohne nennenswerte militärische Auseinandersetzung. Und das dürfte nicht zuletzt auf sehr intensive Handelsbeziehungen zwischen Rom und den Norikern zurückzuführen sein. Vor allem norischer Stahl aus dem Zollfeld in der Nähe des norischen Zentrums am Magdalenberg war vorrangiges Handelsgut. Und das seit Julius Caesar seine drei Legionen aus Aquileia mit Schwertern aus eben diesem Stahl ausstatten hat lassen. Diese drei Legionen, die er dann nach Gallien geschickt hat. Norisches Eisen, also das Ferrum Noricum, war hochkohlenstoff- und manganhaltig. Das machte es ausnehmend formbar, härtbar und schärfbar. Ein nicht ganz unwesentliches Merkmal von Schwertern. Und nicht selten wird darauf hingewiesen, dass genau dieser Umstand für die Siege der Römer mitverantwortlich gewesen sein soll. Teil 3 schließlich, Pannonien. Dieses Gebiet wurde von Tiberius zwischen 12 und 9 vor Christus erobert. Er marschierte mit seinen Truppen von Illyrien, dem heutigen Kroatien, Richtung Norden und gliederte Pannonien ins Römische Reich ein. Zunächst wurde es noch mit Noricum gemeinsam verwaltet, später als eigene Provinz geführt. Der Versuch der Römer, weiter nach Norden vorzudringen, wurde allerdings immer wieder vereitelt. Entweder ließen sich die Barbaren auch nicht mit Waffengewalt dazu überreden, Teil des Römischen Reichs zu werden, oder es ist irgendwo genau zum rechten Moment wieder mal ein Aufstand ausgebrochen, der militärische Kräfte binden sollte. So etwa 6 nach Christus, als Tiberius einen geplanten Angriff gegen die Markomannen wegen des großen Aufstands in Pannonien und Dalmatien abbrechen musste. Ähnliches dann auch später während der Markomannenkriege unter Marc Aurel in den 60er und 80er Jahren des 2. Jahrhunderts. Und so stellte sich heraus, ein Ausgreifen über die Donau hinaus sollte für Rom eher Wunschdenken bleiben. Das bedeutet allerdings nicht, dass es den Römern nicht gelingen sollte, immer wieder romfreundliche Könige in den Gebieten nördlich der Donau zu unterstützen und schließlich auch zu installieren. Gelegentlich wurde in der Folge Königen, die von ihren Stämmen vertrieben wurden, auf römischem Boden Asyl gewährt. Kurz nach Eroberung der 3 österreichischen Provinzen wurde zum Beispiel dem König Marbod, in Rom Marbodus genannt, mit kleinem Gefolge in Noricum kurzfristig Aufenthalt gewährt. Der Marbod war jetzt nicht einer der großen Germanen, wenn man darunter verstehen mag, dass er sich zu großen Wanderungen und Eroberungszügen hinreißen hätte lassen. Aber doch nahm er, natürlich unbewusst, eine Entwicklung vorweg, die ungefähr 200 Jahre später massiv einsetzen und für die Römer ein echtes Problem werden sollte. Er war nämlich einer der ersten Germanenfürsten, dem es gelang, mehrere verschiedene Stämme unter sich zu vereinen, zu einem großen Ganzen zusammenzuführen und so eine zentrale Macht zu etablieren. Mit Fug und Recht durfte er sich tatsächlich König nennen und er hatte damit auch die Chance, ein stehendes Heer von angeblich 70.000 Mann aufzustellen. Ob die Zahl stimmt? Na, wer weiß. Paterculus schreibt's, Tacitus auch. Vermutlich eine Übertreibung. Aber es zeigt, wie beeindruckend man seine Macht empfand. Marbod war als Jugendlicher in Rom ausgebildet worden, was wohl seine romfreundliche Einstellung erklärt. Dieses Verständnis ging sogar so weit, dass er eine Allianz mit Arminius ablehnte. Und das, obwohl Arminius bekanntlich der Anführer jenes Aufstands war, der im Jahr 9 nach Christus in der Varusschlacht kulminierte. Arminius nahm das Marbod so übel, dass er tatsächlich eine Schlacht gegen ihn riskierte. Und 70.000 Mann herausfordern? Das macht man nicht so ohne weiteres. Entweder Selbstüberschätzung oder blanke Wut. Na, wahrscheinlich beides. Am Ende konnte Arminius den Marbod zwar nicht völlig aus dem Spiel nehmen, aber er schwächte ihn so sehr, dass der 2 Jahre später, nachdem er von Catualter gestürzt worden war, nach Noricum fliehen musste. Tiberius allerdings behagte die Nähe des ehemaligen Markomannenkönigs zu seinem alten Reich offensichtlich nicht besonders. Also ließ er ihn nach Ravenna überstellen und gewährte ihm die Ehrenhaft. Dort verbrachte Marbod den Rest seines Lebens und starb schließlich im Jahr 37 nach Christus. Jedenfalls, Marbod hat eine neue Ära eingeleitet, in der Germanen nicht zwangsläufig gegen Rom Krieg führen mussten. Er stand am Beginn einer Entwicklung von losen Stammesverbänden hin zu stabileren Herrschaftsstrukturen. Und Rom sah das mit gemischten Gefühlen. Das nämlich machte klar, dass sich das Verhältnis zwischen Römern und den Barbaren ändern würde. Immer öfter wurden Stämme jenseits der Donau nicht mehr zwangsläufig als Todfeinde gesehen, sondern als Alliierte. Zuerst diplomatisch, dann auch militärisch. Mit anderen Worten, mit Marobodus sehen wir also bereits das Föderatensystem am Horizont auftauchen. So, liebe Leute, wir sind zuerst in der ersten Folge von Meine Geschichte Österreichs. Ich will euch aber trotzdem schon eine Rubrik vorstellen, die uns während des gesamten Podcasts begleiten wird. Es gibt natürlich auch einen speziellen Namen dafür und er lautet schlicht und ergreifend: What the heck is that? Also ungefähr, was um alles in der Welt soll das sein? Wir werden uns in diesen Podcast-Kolumnen mit Begriffen befassen, die sich nicht in wenigen Sätzen abklären lassen. Also zum Beispiel Reliquien, Feudalsystem oder so Dinge wie der Jahreskreis etwa, um ein wenig Verständnis für das Leben der Menschen zu erlangen. Dinge also, die zum Beispiel sozialhistorisch wichtig sind, aber außerhalb der Chronologie behandelt werden können. Wir werden dann immer auch historisch ein bisschen vorgreifen. Aber weil wir alle keine blutigen Geschichte-Anfänger sind, sollte das kein größeres Problem sein. Also in diesem Fall herzlich willkommen bei What the heck ist das Föderatensystem? Man könnte das antike römische Föderatensystem salopp als antike Mini-NATO bezeichnen. Im Grunde bedeutet es in seiner Frühphase, das heißt vom 1. bis zum 3. Jahrhundert, nichts weiteres, als dass das Römische Reich mit meistens germanischen Stämmen Kooperationsverträge einging. Diese Verträge, Foedera genannt, dienten zunächst lediglich dem temporären Absichern kleinerer Territorien in den Grenzregionen. Und ein derartiger Foedus bezog sich auf die Auxiliartruppen, die in den Grenzregionen stationiert waren, nicht aber auf den gesamten Stamm. Erst im 3. bis 5. Jahrhundert sind gesamte Völker inkludiert. Schnell mal eine Bemerkung zum Wort selbst. Foedus bedeutet Vertrag, Bündnis und ist grammatikalisch ein Neutrum. Der Plural lautet Foedera. Im klassischen Latein also Foedus, dann im 3. bis 4. Jahrhundert oft auch Fedus, Foedus, Födus. Federati waren mithin Bündnispartner, deshalb auch die eingangs erwähnte, ein bisschen saloppe Analogie mit der NATO. Im Grunde bedeutet das, dass fremde Truppen ins römische Heer dauerhaft integriert wurden. Natürlich verbunden mit Gegenleistungen, Geldzahlungen und Land. An sich war es üblich, römische Soldaten für ihre Dienste mit Land zu vergüten. Soldaten konnten, wenn sie wollten, nach ihrem Dienst den Antrag auf Land stellen. No, so weit, so gut. Aber diese Soldaten waren ursprünglich auf das gesamte römische Reich verteilt. Mit den Föderaten jedoch entstanden Gebiete, die in ihrer Gesamtheit den Föderaten zur Verfügung gestellt wurden. Es entstanden viele kleine Kleinbarbarien im Reich oder besser gesagt sogenannte Ethno-Territorien. Klar abgegrenzte Gebiete, die nach ethnischer Zugehörigkeit strukturiert waren. Anfangs nicht einmal das. Im 1. Jahrhundert wurden diese Germanen in Protektoraten außerhalb des Reiches direkt im Grenzbereich angesiedelt. Es gab aber schon Ausnahmen. Etwa die Ubier, die unter Augustus von rechts nach links des Rheins übersiedelt wurden und die Stadt Colonia Agrippina, also Köln, gründeten. Auch die Pataver am Niederrhein lebten seit dem 1. Jahrhundert als römische Klientel innerhalb des Reiches. Erst die Westgoten forderten nach 410 Land innerhalb des Kernraums. Die Ostgoten dann sogar in Italien selbst. Die Hunnen hingegen drangen zwar bis Italien vor, Attila im Jahr 452, erhielten dort aber kein Land. Die angesiedelten Truppen hatten also die Pflicht, gegen entsprechende Gegenleistung für das römische Reich in den Krieg zu ziehen. Die Gründe dafür waren vielschichtig. Das vordergründigste Problem der Römer waren die Germanen im Norden selbst, sodass die Integration dieser Völker ins römische Reich einerseits Appeasement-Politik war und andererseits erhöhten die geübten Krieger aus dem Norden die Schlagkraft der Römer. Gleichzeitig wurden die Auxiliargruppen als Kanonenfutter eingesetzt, meist an der Spitze der Angriffsformationen. Etwas, dass diese im Laufe der Zeit als ziemliche Zumutung ansahen und Land- und lokale Machtstrukturen waren mittlerweile ja vorhanden, entweder den Dienst verweigerten oder, Überraschung, höhere Zahlungen und oder mehr Land forderten. Zum anderen konnten die Föderaten den Mangel an römischen Soldaten kompensieren. Ein Mangel, der auf der Tatsache basierte, dass einerseits im Römischen Reich nur während ganz weniger Phasen Wehrpflicht herrschte, andererseits das Reich schlicht und ergreifend zu groß wurde, die Grenzen zu lang, um sie nachhaltig zu sichern. Andererseits, die Verringerung der wehrwilligen Männer lag nicht, wie gelegentlich angenommen, mittlerweile aber im Historikkonsens weitestgehend verworfen, an der um sich greifenden Dekadenz und Verweichlichung, sondern schlicht und ergreifend an fehlender Bezahlung. Die nämlich bestand nicht in erster Linie im Sold, sondern in der Möglichkeit, sich plündernd an der eroberten Gesellschaft schadlos zu halten. Wenn aber keine Eroberungen mehr möglich sind, sind auch Plünderungen nicht mehr an der Tagesordnung. Land wird infolge cäsarisch angeordneter Genozide, wie etwa in Gallien, nicht mehr zum Nulltarif verfügbar. Bezahlung bleibt aus. Das spricht sich herum, die bezahlte Freiwilligkeit verliert ihren Reiz und somit ist die Zwickmühle, in der sich das Reich befand, auch erkennbar. Zu groß, um es zu verteidigen, zu klein, um Soldaten und Söldner dauerhaft zu bezahlen. Gleichzeitig zeitigte auch die Entwicklung des Föderatensystems massive Nachteile für die Römer. Waren diese Föderaten anfangs noch unter römischen Befehlshabern gestanden, erlangten sie nach und nach immer mehr Autonomie. Das heißt, sie hatten ihre eigenen Heerführer, die dann in ihren Gebieten Herrschaftsansprüche stellten und sich als Fürsten gerierten. Fürsten stellten sich also nicht nur militärisch an die Spitze ihrer Einheiten, sondern politisch an die Spitze ihrer Völker. Die Führungsschichten der Föderaten führten mithin auch eine Art Doppelleben. Germanen gegenüber Germanen, Römer gegenüber Römern. Gebildet, kultiviert. Und sie genossen natürlich auch die Annehmlichkeiten um sie herum. Die Bäder, Zentralheizung, das Essen, den Wein und nicht zuletzt das Wichtigste, die Bildung. Auch die militärische Bildung. Und sie übernahmen römische Strategien, Taktiken, Formationen und den dafür nötigen Drill. Ein Umstand, der in den kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Rom und den germanischen Föderaten immer wieder entscheidend sein wird. Die ersten ausgefeilten Bundesverträge entstanden unter Kaiser Diokletian im 3. Jahrhundert und danach unter Konstantin dem Großen. Das ist der Zeitpunkt, wo ganzen Völkern derartige Verträge angeboten wurden. Die Schlüsselrolle dabei spielt die Schlacht von Adrianopel im Jahr 378 nach Christus, in der die Westgoten das Römische Reich vernichtend schlugen. Der danach ausgehandelte Vertrag erlaubte es den Westgoten, sich in Thrakien niederzulassen, mit weitestgehender Autonomie. Die Konsequenzen dieser Autonomie und militärischen Eigenständigkeit sind offensichtlich. Ein immer schwächer werdendes Reich bekam es mit immer stärkeren autonomen Herrschaften zu tun, mit mächtiger werdenden Heerführern, Fürsten, die sich irgendwann Könige nannten. Zu behaupten, das Föderatensystem sei ein Grund für den Untergang des Römischen Reichs gewesen, geht möglicherweise zu weit. Wohl aber konnte ein untergehendes Reich autonomen Herrschaften nichts mehr entgegensetzen. 410 zum Beispiel plünderte Alarich seines Zeichen König der Westgoten Rom. Und 476 setzte Odoaker den weströmischen Kaiser Romulus Augustulus ab, schickte die Reichsinsignien nach Konstantinopel und beendete somit das Weströmische Reich. Das ist jetzt mal Standardannahme. Das Föderatensystem ist also eher ein Symptom des Untergangs als Grund desselben. Eher eine logische Konsequenz ohnehin sterbender Strukturen. So, jetzt hat uns also dieses What the heck tatsächlich bis ans Ende des Römischen Reichs gebracht. Das ist natürlich weiter nicht verwunderlich. Und die Frage nach den Gründen des Untergangs des Imperium Romanum wird uns noch des Öfteren beschäftigen, wie auch die Frage, damit haben wir die heutige Episode ja eingeleitet, ob es denn tatsächlich ein Untergang oder ein Transformationsprozess war. Auch eine Frage, die uns nicht überraschen sollte. Nicht zuletzt interessiert uns, was denn übrig blieb vom Reich, was übrig blieb und in den Jahrhunderten danach in den Nachfolgereichen wiederzufinden sein wird, also auch in Österreich oder zumindest in dem Teil, der irgendwann einmal Austria oder Österreich sein sollte. Ich würde aber vorschlagen, dass wir das nächste Mal doch wieder an den Beginn des zweiten Jahrhunderts zurückkehren. Hier nämlich treffen zwei Faktoren aufeinander, die maßgeblich für die weitere Entwicklung unserer drei Provinzen ausschlaggebend sein wird. Zunächst einmal ist das der Beginn einer intensiven Romanisierung. Eine Romanisierung in zwei Phasen allerdings, weil nämlich, wie so oft, ein paar Kriege dazwischen kommen. Aber das, wie gesagt, schauen wir uns das nächste Mal an. Das war's für heute. Ich hoffe, wir hören uns wieder in ungefähr 2 Wochen. Solltet ihr irgendwelche Anregungen haben, irgendwelche Vorschläge, wie man den Podcast verbessern könnte, oder vielleicht habt ihr auch ein paar Ideen, wie man die Welt retten kann, dann schreibt mir einfach. Schreibt mir E-Mails oder hinterlasst einfach einen Kommentar hier unter diesem Podcast. Alle nötigen Links findet ihr in den Shownotes. Ich bin der Wolfgang, ihr hört meine Geschichte Österreichs und ich freue mich aufs nächste Mal. Servus, Baba, bleibt's gesund, passt's aufeinander auf.